Meine Lieben, ich muss mit einem Geständnis beginnen. Ich rede heute über etwas, wovon ich selber nicht so viel Ahnung habe. Ich bin nämlich nicht verheiratet. Ich stamme zwar aus einer Ehe, aber ihr wisst natürlich alle, dass wir Priester zölibatär leben. So gut es geht, wir versuchen das. Und deswegen ist das etwas, was ich auf der einen Seite habe ich dann ein bisschen gelesen, ein bisschen darüber nachgedacht. Ich habe natürlich schon öfter darüber gesprochen und habe dann auf der einen Seite gesehen, wäre so viel zu sagen über das Thema. Auf der anderen Seite möchte ich es aber heute in einem Abend abrunden und deswegen beschränke ich mich auf ein paar Punkte und ich hoffe dann, dass erfahrene Eheleute, die auch unter uns sind, vielleicht nachher im Gespräch ein bisschen was beitragen. Ganz kurz zur Wiederholung. Wir haben ja mit dem Thema Sexualität angefangen beim letzten Mal und ich habe zunächst gesagt, dass Sexualität etwas ist, was Gott geschaffen hat, was in sich ganz gut ist und gut gemeint ist. Gott hat Sexualität schon vor dem Sündenfall dem Menschen geschenkt und das heißt auch vor dem Sündenfall, dass Adam und Eva zusammenkommen und nackt sind und sich nicht schämen voreinander und so fort. Wir glauben, dass es eine wunderbare Kraft des Lebens ist, die in uns ist und die im Grunde jedem Menschen, es sei denn, es gibt irgendeine Entwicklungsstörung oder sowas, gegeben ist. Ich glaube, dass Sexualität, oder das glauben wir auch vom Glauben her, eine der tiefsten Ausdrucksmöglichkeiten ist, dem anderen zu sagen, dass man zu ihm gehört, dass man ihn liebt, dass man ihn gern hat. Sexualität ist, das wissen wir alle oder glauben wir zu erfahren aus Dichtung, aus Musik, aus Literatur, aus eigener Erfahrung, kann Quelle von großer Freude, Glück, schöpferischer Kreativität sein. Sie kann Linderung sein für Erfahrung von Einsamkeit. Sie kann Sehnsucht nach Nähe, nach Liebe, nach Tiefe stillen. Sie kann Kinder schenken und sie inspiriert seit Menschengedenken. Denker, Dichter, Musiker. Ich habe auch gesagt, dass das auch verführt dazu, ein Ideal zu sein, das eine Art Götze unserer Zeit ist. Und ich habe auch betont beim letzten Mal, wenn sie oder du keinen Partner hast, mit dem du das teilen kannst, dann bist du nicht ein unvollständiger Mensch. Ganz wichtig. Wir glauben, dass wir zwar auch aufeinander hingeschaffen sind, aber es ist nicht, du bist nicht erst ganz, wenn du durch deinen Ehepartner ergänzt wirst. Ganz wichtiger Punkt. Wir glauben, Sexualität kann uns lehren, reifer zu werden, verantwortungsvoll zu werden, liebesfähig, und das habe ich beim letzten Mal ein bisschen ausgeführt, im recht verstandenen Sinn auch keuscher zu werden. Warum? Weil Eros normalerweise dazu neigt, zur Besitzergreifung. Ich will den anderen und ich will ihn schon lieben, aber doch für mich haben. Und reifer werden in der eigenen Liebesfähigkeit, auch Sexualität, heißt auch freigebender und freigebiger werden. Ja? So, das ist die eine, die gute Seite, die könnte man noch ergänzen. Sexualität ist aber auch Ursache in unserem Leben für unsägliches Leid, für Eifersucht, für Hass, für Machtausübung, für Vergewaltigung, für Unterdrückung, für Psychokrieg, für Wahnsinn, für Raserei. Es kommt alles auch durch das Thema Sexualität vor, ja, in unserer Welt. Für Kriege, Katastrophen, Mord und Totschlag. Auch alles Ursache fehlgeleiteter Sexualität. Für zerbrochene Familien und zerbrochene Seelen. Für Krankheit und Leiden aller Art, für zerstörte Kinderseelen und vieles mehr. Also auch das liegt in dem drin, weil wir, das habe ich beim letzten Mal ausgeführt, nicht mehr ganz heil sind. Keiner von uns ist so, wie ihn Gott ursprünglich gedacht hat. Und es zieht sich, der Bruch unserer Existenz zieht sich mitten durch das, was uns eigentlich liebesfähig macht und Ausdruck unserer Liebesfähigkeit ist. Warum ist das so? Weil Sexualität, Hingabe an den anderen, den ganzen Menschen zum Ausdruck bringt. Im Prinzip sprechen wir mit unserem ganzen Leib, ich gehöre dir ganz. Das sagen wir in dem Augenblick. Wir schenken einander mit Leib und Seele. Wir sagen, ohne es auszudrücken, nur wir sind ein lebendiges Symbol in unserem Leib. Wir sagen, ich bin auch ganz offen auf dich. Ich mache mich auch ganz nackt. Ich bin ganz verletzlich, nackt im buchstäblichen und im übertragenen Sinn. Also jeder, der schon mal betrogen worden ist, weiß, wie verletzlich das ist, worum es da geht. Partner sind offen füreinander, dass daraus neues Leben entstehen kann. Also das Geheimnis der Sexualität ist, werde ich gleich noch sagen, ein heiliges Geheimnis. Das heißt, nur egoistisch oder an der eigenen Lust, am eigenen Lustgewinn orientierte Sexualität lügt in gewisser Hinsicht den anderen an mit der Körpersprache, weil sie innerlich nicht vollzieht, was sie mit ihrem Leib sagt. Der Leib sagt, ich gehöre dir ganz. Und manchmal sagt unser Inneres, ich benutze dich nur, damit ich Spaß habe. Also das ist in diesem Sinne eine Lüge. Die normale heile Form, glauben wir als Christen und Christen, ich spreche ausdrücklich als gläubiger Mensch, ist die, wenn Mann und Frau zusammengehören und grundsätzlich für die Weitergabe des Lebens sind. Das heißt für uns, deswegen gehört der sexuelle Akt in eine Ehe, in eine verbindliche Beziehung zwischen Mann und Frau. Die Heilige Schrift hält dieses Geschehen für so heilig, und jetzt bitte erschreckt nicht, im Grunde weiß es jeder, dass sie glaubt, dass jede Form von vollzogener Sexualität außerhalb der Ehe, für die hat sie zwei Bezeichnungen. Entweder ist es Unzucht oder es ist Ehebruch. Sagt die Schrift. Und hat unser Glaube im Grunde immer wiederholt. Also der Glaube ist in der Hinsicht streng, weil es etwas ist, was heilig ist. Und weil wir glauben, dass durch den Glauben unsere Fähigkeit, Beziehung zu leben, neu und anders gelebt werden kann, also verwandelt werden kann. Warum? Weil wir glauben, dass Gott den sexuellen Akt geschenkt hat, ein Ausdruck liebender Ganzhingabe an den anderen Menschen zu sein, der von dir unterschieden ist, mit Leib, mit Geist, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem Gefühl. Ein Akt zu sein, der dazu angelegt ist, mit einem Einzigen geteilt zu werden. Wisst ihr, das ist ja auch im natürlichen Empfinden so. Ich habe gerade gesagt, dass jemand, der betrogen wird, wirklich verletzt ist. Warum? Weil wir schon vom natürlichen Empfinden her den Eindruck haben, das teilt man nur mit einem. Das liegt in uns. Wir Männer tun uns manchmal leichter, ja, offensichtlich, wir tun uns leichter, das abzuspalten und sagen, naja, bei uns, ne, wir sind die Helden der Eroberung. Und bei Frauen sagt man ganz schnell, dass das irgendwie unanständig ist oder die Frau irgendwie eine Hure ist, wenn sie mehrere Männer hat. Das ist eigentlich ungerecht und unfair. Aber wir spüren alle, wenn wir es ernst nehmen, das ist etwas, was man nur mit einem Partner teilt. Ein Akt, der offen auf Weitergabe von Leben ist, das hat Gott da hineingelegt. Und ich glaube wirklich, ich meine, wisst ihr, wir haben in den 60er Jahren, ist zum ersten Mal durch die Antibabypille die Möglichkeit geschenkt worden, der ganzen Menschheit, ich sag mal nicht geschenkt, sondern gegeben worden, den sexuellen Akt von der Fortpflanzung zu trennen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit. Die Menschen damals und viele Menschen auch heute empfinden das noch als befreiend. Wenn man heute die Menschheit anschaut und das, was da ist, weiß ich nicht, ob das wirklich nur gut war. Weil die Neigung des Menschen, Sexualität nur zu benutzen und damit auch den anderen zu benutzen, die ist nicht weg. Nur weil man jetzt das nach Belieben tun kann. Und ich habe beim letzten Mal gesagt, wir alle sind aufgerufen, Sexualität zu kultivieren. Wir wissen alle, dass wir darin, oder wir ahnen es, dass wir darin wachsen und reifen können oder verwahrlosen können. Ich habe beim letzten Mal gesagt, wenn sich jemand den ganzen Tag Pornos anschaut, dann verwahrlost seine Sexualität. Wenn er mit dem Partner, mit der Partnerin das einübt, lebt, behutsam wächst, dann reift Sexualität. Es ist nicht so, dass man das einfach nur hat und das benutzen kann, wenn man gerade lustig dazu ist. Man hat einen Partner und man hat das als Aufgabe. Ich habe das beim letzten Mal noch in Bezug auf Essen gesagt. Ja, wir sind berufen, miteinander zu essen, miteinander Mahl zu halten. Wir sind nicht berufen zu fressen. Und so ähnlich kann das auch sein mit dem Thema Sexualität und gemeinsamen Leben mit dem Partner, mit der Partnerin. Es ist auch etwas, was Bindungskraft hat und deswegen auch den Raum, den gebundenen Raum für Nachkommen stabilisieren kann. Jetzt möchte ich, also das war im Prinzip eine Wiederholung, weil ich das beim letzten Mal, weil mir das wichtig war, da könnte man noch so viel dazu sagen. Wer sich interessiert, Papst Johannes Paul hat einmal mehrere Jahre hintereinander über die Theologie des Leibes gesprochen. Wunderbare Katechesen, wo er irgendwie den Leib als Geheimnis der Hingabe, als Geheimnis der Liebe durchbuchstabiert. Sehr, sehr schön. Könnt ihr mal im Internet googeln, Theologie des Leibes, Papst Johannes Paul, kann man wahnsinnig viel lernen davon. Ja? Jetzt möchte ich mit euch über das Thema, weil ich auf das Thema Sakrament der Ehe raus will, über Versprechen und Treue sprechen. Ist euch schon mal aufgefallen, dass der Mensch das einzige Wesen ist, das wir kennen in dieser Welt, sichtbares Wesen, das ein Versprechen geben und halten kann? Wir sind Wesen, die Versprechen geben und halten können. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Aber im Grunde ist es eigentlich schon so im Bewusstsein, dass jeder Mensch, der ein Kind erzieht oder einen Jugendlichen erzieht, hat es irgendwie im Blick, dass man sagt, es geht um Verbindlichkeit, ich will, dass du ein verlässlicher Mensch wirst. Also Beispiel, ich habe noch im Blick die Szene, wo ich in einem Jugendwohnheim von uns war und mich ein bisschen mit den Burschen angefreundet habe. Und mit einem habe ich dann gesagt, jetzt gehen wir mal ins Kino. Und dann haben wir gesagt, also das ist aber erst nächste Woche am Abend. Und ich habe gesagt, also nächste Woche, Mittwochabend um 7. Und ich stehe dann da und der Kerle kommt nicht. Und erzählt mir dann am nächsten Tag völlig beiläufig, na mei, da ist um 6:30 ist einer mit einer geilen Pizza gekommen und hat gesagt, wir gehen irgendwie zu einer Party und das ist viel toller als mit einem Priester ins Kino gehen. Und deswegen bin ich halt nicht gekommen. Ja, und wir spüren, also natürlich verstehe ich 15-jährige Jugendliche oder 16-jährige, ne? Keine Frage, das ist halt so. Aber wir spüren, dass wir Jugendlichen helfen wollen, verbindliche, verlässliche Menschen zu werden. Menschen, die Versprechen halten können. Ja? Unser Personsein zeichnet sich dadurch aus, dass wir Menschen sind, die Versprechen halten können, die treu sein können. Und die Frage ist, können wir es wirklich? Oder ist unser Herz eigentlich irgendwie so gebrochen, dass wir uns schwer tun, treu zu sein? Ich habe beim letzten Mal mehrmals Brad Pitt zitiert, der seine Angie verlassen hat oder wer auch immer wen. Und das Interview, Schlagzeile, Brad Pitt, Zitat, die Wahrheit ist, wir sind doch alle nicht gut in Beziehungen. Da haben wir gedacht, der Brad Pitt ist echt gescheit. Wir sind doch alle nicht so gut in Beziehungen. Okay. Ein Versprechen ist das, was uns als Person ausmacht. Wir können frei entscheiden und die Fähigkeit zur Verlässlichkeit und zur Verantwortung übernehmen, weil wir das so gesagt haben. Manchmal, und das ist, unterscheidet uns von Tieren, manchmal halten wir ein Versprechen auch gegen unmittelbare Bedürfnisse. Also, weiß ich was, ich habe was ausgemacht, irgendeine andere Option ist jetzt toller oder schöner, wie bei dem Beispiel mit dem Jugendlichen, mache ich halt das. Oder du bist verheiratet, hast deinem Partner, deiner Partnerin die ewige Treue geschworen, Nach 10, 20 Jahren ist er nimmer so sexy, wie du ihn dir vorgestellt hast, ja? Kommt die junge Arbeitskollegin? Oh. Wir haben ein Versprechen gegeben. Wir sind Personen, das heißt Menschen, die Versprechen halten können. Im Grunde wird genau das Thema eigentlich erst dann zur Herausforderung, wenn wir darum kämpfen müssen. Und Versprechen halten, wenn alles immer nur easy geht, ist keine Herausforderung. Wir reifen als Personen, wenn wir in unseren Versprechen in der Treue herausgefordert werden. Dummerweise ist es so bei uns Menschen, dass wir meistens nicht dann reifer werden, wenn alles immer nur paradiesisch ist. Wenn uns alle Bedürfnisse, alle Wünsche immer gleich erfüllt werden, dann in der Regel, wir sind leider so gebaut, werden wir weniger reif, werden wir lustorientierter, werden wir bedürfnisorientierter und nicht in einem menschlichen Sinne reifer. Also wenn ich an meine eigenen Eltern denke, die haben mit Anfang 20 sehr früh geheiratet und hatten wirklich eine schwere Zeit Anfang der 60er Jahre. Und ich bin ziemlich sicher, wenn ich mir so beide so anschaue, heute, gell, die leben noch beide, ich bin ziemlich sicher, die wären nimmer beieinander, wenn sie damals nicht so hätten kämpfen und sich zusammenraufen und auch irgendwie zusammenhalten müssen. Haben eine schwierige Zeit gehabt und sind immer noch beieinander. Also einfach um zu illustrieren, was ich meine, wir reifen, wenn wir herausgefordert werden, Versprechen zu halten. Der Herr liebt Treue. Jesus liebt Treue. Ihr kennt das Evangelium von den Talenten. Und Jesus sagt zu dem, der die Talente vermehrt hat, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist im Kleinen treu gewesen. Ich gebe dir eine große Aufgabe. Nimm teil an der Freude deines Herrn. Gott liebt die Treue im Kleinen. Und aus der Sicht des Glaubens kommt was von der Schönheit des Personenseins. Versprechen geben können macht unser Personensein aus. Person heißt, noch einmal, das ist etwas, was meine bloße Natur übersteigt. Ich bin ein Mensch mit Bedürfnissen, mit Wünschen, mit Sehnsüchtigen. Und ich bin jemand, der die Fähigkeit hat, Versprechen zu geben, die meine bloßen Bedürfnisse und Wünsche überdauern. Und aus der Sicht des Glaubens kommt was von der Schönheit zum Ausdruck, wenn wir Gott ein Versprechen geben. Ich habe in letzter Zeit echt schwer zu kämpfen mit immer wieder erlebt, bin ja Ordensmann und in meiner eigenen Gemeinschaft gibt es 15.000 Salesianer auf der ganzen Welt. Und ich habe in der letzten Zeit öfter mal erlebt, dass jemand seine ewige Profess gemacht hat. Ewige Profess ist, ich binde mich für immer an diese Ordensgemeinschaft und verspreche, in den Gelübden zu leben. Und ein halbes Jahr oder ein Jahr später war er weg. Und ich denke mir immer, weißt du eigentlich, was du da gesagt hast? Weißt, Gott ist kein Hans Wurst. Aber man sagt, ich gebe Gott ein Versprechen, ich lege mich da vor ein Altar hin und sage, für dich, Herr, mein Leben lang. Und ein Jahr später bin ich weg. Wie ernst nehme ich Gott, dem ich das Versprechen mache? Also ich will jetzt der Herr ist sein Richter oder der ihn auch nicht fallen lässt, kann ich niemanden verurteilen, will ich auch gar nicht, aber mich wundert, dass die Ernsthaftigkeit von solchen Versprechen nicht mehr so wirklich vielfach gesehen wird. Ich glaube übrigens in dem Thema Ehe ist es so ähnlich. Ne? Natürlich ist es früher leichter gewesen, auch in unseren Breiten, eine Ehe ein Leben lang durchzuhalten, weil die soziale Kontrolle und der soziale Druck so groß waren. Ja? Es war Schand, wenn er oder sie gegangen ist und sich hat scheiden lassen. Ne? Da ist man lieber beieinander geblieben und hat sich gegenseitig bekriegt und halt auch ausgehalten und am Ende war es irgendwie furchtbar. Ja? Nicht, weil man sich zusammengerauft hat oder weil man miteinander darum gerungen hat, sondern weil man es halt nicht dürfen hat. Also das heißt nicht, dass früher alles besser war. Ja? Aber ich frage mich schon, warum die Fähigkeit, eine Entscheidung zu treffen, ein Versprechen zu geben und dazu zu stehen, warum das heute irgendwie dünner wird, weniger wird. Das, glaube ich, ist ein Zeichen unserer Kultur. Gott ist der Treue schlechthin, steht im 2. Timotheus. Ich finde es ganz schön, ich habe darüber auch schon mal hier gesprochen, das hebräische Wort Emet, von dem unser Amen kommt, das ist hebräisch. Amen heißt ja, so ist es, ich glaube das, hat im Hebräischen die beiden Bedeutungen, Wahrheit und Treue. Das heißt, der Jude aus der jüdischen Kultur, der denkt Wahrheit als Beziehung, Wahrhaftigkeit. Was ein ganz schönes Ding ist. Jetzt noch ein Punkt, weil ich aufs Sakrament kommen möchte, auf das Ehesakrament. Ich habe jetzt hier hingeschrieben, Naturehe und Sakrament. Werd's gleich sehen, warum ich das so gesagt habe. Die Kirche glaubt nämlich, dass die Ehe, ohne dass sie schon Sakrament wäre in unserem Sinn, in der Schöpfungsordnung begründet ist. Das haben wir gerade in dem Zitat, das wir in der Stille gehört haben, von Jesus, auch aus dem Mund Jesus bestätigt bekommen. Pharisäer kommen, das Problem, dass es Scheidung gibt, dass es die Wahrheit ist, wir sind alle nicht gut in Beziehungen, gibt's auch schon damals im Judentum. Nur, dass meistens die Männer die Mächtigen waren und die Frauen weggeschickt haben. Und dann hat man den Mose gefragt, ob man das darf und so. Und dann aus dem Gesetz des Mose kommt die Praxis, einen Scheidungsbrief auszustellen und die Frau damit wegzuschicken. Und Jesus wird jetzt gefragt, ist, glaube ich, der Streit innerhalb des Judentums war nur, dürfen die Gründe beliebig sein oder muss es richtig schwerwiegend sein? Also weiß ich was, ne? Fremdgegangen oder, keine Ahnung, Besitz veruntreut. Oder ist es, meistens folgt man halt nimmer und tschüss. Also das war so der Streitpunkt, darf man seine Frau aus jedem Grund aus der Ehe entlassen? Und Jesus sagt, Freunde, das ist eigentlich die verkehrte Frage. Habt ihr nicht gelesen? In der Schöpfungsordnung fügt Gott Mann und Frau zusammen. Und was Gott zusammenfügt, kann man doch nicht einfach trennen. An einer anderen Stelle sagt er auch noch, Mose gibt euch dieses Recht nur, weil ihr so hartherzig seid. Deswegen gibt euch Mose das Recht, weil ihr so hartherzig seid. Ist interessant, dass ich heute der Vorwurf gegen Menschen, die in der Kirche sagen, nee, die Ehe ist unauflöslich, wir glauben das, dass die als hartherzig geschimpft werden. Jesus schimpft die Auflöslichkeit der Ehe als hartherzig. Nur mal als, ne? Also weil die Menschen hartherzig sind, kann man Ehe auflösen. Heute werden in der Kirche die für hartherzig geschimpft, die sagen, die Ehe ist unauflöslich, weil sie von Jesus neu gestiftet worden ist. Also, da heißt, sie sind nicht mehr zwei, sondern eins, was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Jetzt die Frage, die ich mir gestellt habe, ist die Ehe eine eigene Berufung? Wir werden beim nächsten Mal auch nochmal reden über Ehelosigkeit, die Berufung zum Ordensleben oder zum priesterlichen Dienst. Und da reden wir sehr ausdrücklich von Berufung. Und jetzt kann man im selben Sinn auch von der Ehe als Berufung reden. Das wird wahrscheinlich die Eheleute unter uns interessieren. Zunächst mal, das Zweite Vatikanische Konzil sagt ja. Sein Text, das Zweite Vatikanische Konzil war die wichtigste Kirchenversammlung der katholischen Kirche in den letzten paar hundert Jahren, ist in den 60er Jahren abgehalten worden, waren 2.500 Bischöfe aus der ganzen Welt im Vatikan versammelt, über mehrere Jahre, in mehreren Sitzungsperioden hintereinander, gibt es ein wichtiges Dokument über die Kirche, das heißt Lumen Gentium, Licht der Völker. Und da geht es auch um die Ehe unter anderem. Und da heißt es mal, in dieser Aufgabe der Evangelisation, also der Verbreitung des Glaubens, erscheint als besonders wertvoll jener Lebensstand, der durch ein besonderes Sakrament geheiligt wird, das Ehe- und Familienleben. Dort haben die Eheleute ihre eigene Berufung. Was ist die Berufung? Sich gegenseitig und den Kindern den Glauben, die Liebe Christi zu bezeugen. Also die Ehe als Berufung, um den Kindern und sich gegenseitig die Liebe Christi zu bezeugen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, schauen wir mal ins Evangelium rein, Da gibt's die große Einladung von Jesus oder die Geschichte von Jesus, wie der reiche Mann oder der König, das wird variiert, einlädt zum großen Fest. Und er vergleicht das Reich Gottes, ist die Einladung zum großen Fest. Und er schickt seine Gesandten raus und sagt, die sollen kommen. Und dann sagt der Erste, ich habe mir Ochsen gekauft. Ich kann nicht kommen, ich muss mich jetzt um meine Ochsen kümmern. Der Zweite sagt, ich habe mir Äcker gekauft. Ich habe jetzt keine Zeit, kann nicht kommen. Und der Dritte sagt, ich habe geheiratet. Ich kann nicht kommen. Also die Ehe als Hindernis, ins Reich Gottes zu kommen. Zumindest an der Stelle. Ich habe geheiratet und kann nicht kommen. Die Ehe ist nicht automatisch ins Reich Gottes eingefügt, so wie sie jeder, also von der natürlichen Seite. Oder im Matthäusevangelium die Rede von der Endzeit. Der Menschensohn wird kommen und wie es bei der Sintflut war in den Tagen des Noach, da haben die gegessen, getrunken, geheiratet und waren völlig überrascht, wenn die Flut hereinbricht oder wenn der Menschensohn kommt und dann wird der eine mitgenommen und der andere nicht, wenn der Text mal zu Ende liest. Und hier steht heiraten auch als irgendwas, was das macht man halt, so wie Essen und Trinken. Nur nicht automatisch Berufung, auch hier nicht. Letztes Mal haben wir auch das von Paulus gehört. Paulus, auch unter dem Eindruck, der Herr wird wiederkommen, er ist so mir persönlich ganz nah. Ich stehe unter dem Eindruck, ich wünschte, ihr wärt ohne Sorgen. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt. Er will seiner Frau gefallen. So ist er geteilt. Also der Paulus, gell, der heilige Paulus, sieht hier die Ehe als etwas, was den Menschen geteilt macht in seinem Herzen. Auch wie hier wieder, es ist nicht automatisch eine Berufung. Sie wird's erst, wenn man es in das Geheimnis der Kirche und des Herrn hineinstellt. Also hier nochmal von vorne. Gott schuf den Menschen als sein Abbild schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also die beiden bilden irgendwie auch miteinander den Herrn ab, in seinem abbildlich, in dem aufeinander zugewiesen sein. Der Mensch ist ein leibgeistiges Geschöpf, auf die Verbindung mit dem anderen hin geschaffen. Klammer auf, nicht jeder, der unverheiratet bleibt, ist deswegen unvollständig. Klammer zu, wichtig zu sagen, sie sind gemeinsam Abbild Gottes und sie sind die lebende, lebengebende Urbeziehung, aus der jedes andere Leben hervorgeht. Jeder von euch ist aus der Verbindung eines Mannes mit einer Frau hervorgekommen. Das heißt, und das ist auch wichtig so für uns, deswegen komme ich auf das Thema Naturehe, die Kirche erkennt die Ehe zwischen Mann und Frau in jedem Volk, in jeder Kultur an, als etwas, was ein Recht in sich hat. Und sagt im Grunde auch, die Ehe die von Nichtgetauften ist unauflöslich. Die Ehe von Nichtgetauften ist unauflöslich. Das bedeutet, im Grunde ist die Ehe, die Naturehe, so heißt es, eine Ehe von Nichtgetauften, etwas, was als eine Entsprechung hat in der Sakramentenordnung, nachher in der Heilsordnung. Es ist das einzige Sakrament, das so eine Entsprechung hat. Es gibt das Sakrament der Ehe und es gibt die Naturehe. Und die Kirche sagt, ja, das ist richtig. Aber es ist eine nicht automatische Berufung, weil es irgendwie das ganz Normale ist. Okay. Wie wird es eine Berufung, wenn wir das gehört haben, vorher vom Konzil? Meines Erachtens erst, wenn es in die Heilsordnung eingegliedert ist. Und das bedeutet, das habe ich immer wieder gesagt, wir glauben, Christus kommt in die Welt, um unsere mangelnde Liebesfähigkeit zu heilen. Jeder von uns neigt in seiner Liebesfähigkeit, sage ich immer und immer wieder, zur Besitzergreifung. Jeder von uns neigt dazu. Und jeder von uns reift in seiner Liebesfähigkeit dann, wenn er lernt, freizugeben, den anderen umsonst zu lieben, um seinetwillen zu lieben. Das können wir nicht automatisch aus uns. Warum? weil ihr nicht mehr so automatisch in der Gegenwart Gottes leben. Gott ist die freigebende Liebe. Die Hingabe, die aus Gott kommt, wird nicht weniger, wenn sie sich verschenkt. Die natürliche Liebe hat immer Angst, wenn sie sich verschenkt, wird sie weniger. Deswegen will sie den anderen für sich. Da sind wir alle immerfort unterwegs, darin zu reifen. Christus will diese Liebesfähigkeit dem Menschen neu zurückgeben. Das heißt, er will auch die Urbeziehung des Menschen, die Beziehung zwischen Mann und Frau, erneuern und heiligen. Und das heißt im Grunde Sakrament, meine Lieben. Sakrament der Ehe heißt, die Ehe ist hineingestellt in die Beziehung zwischen Christus und seiner Kirche. Bräutigam und Braut. Jede Ehe. Paulus schreibt im Epheserbrief, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen, sich an seine Frau binden, die werden ein Fleisch sein, da zitiert er Christus und zitiert das Alte Testament. Und jetzt sagt er, und das ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und seine Kirche. Deswegen ist es, wenn ihr katholisch seid und mancher ist verheiratet, dann ist es eigentlich sehr sinnvoll, dass im katholischen Gottesdienst die Hochzeit in einer Eucharistie gefeiert wird und zusammen mit einer Eucharistie. Warum? Weil die Eucharistie das Hochzeitsmahl des Lammes ist. Das heißt, in dieses Geheimnis ist die Ehe zwischen Mann und Frau neu hineingestellt als Sakrament. Wir glauben, dass die erneuert ist. Und das ist ja das Problem, wenn wir heute in der Öffentlichkeit diskutieren über, ja, warum ist die Kirche da so streng und so, weiß ich von vorgestern, heute hat man einfach, dass so viele Ehen auseinandergehen. Ja, natürlich gehen viele auseinander, aber meine Frage ist, waren die jemals schon wirklich drin in dem Geheimnis? Ist es eine Wirklichkeit auch für unsere Gläubigen? Ich glaube, dass Jesus mein Leben, meine Liebesfähigkeit erneuern, heilen will. Ist es eine Wirklichkeit? Ich zeige euch mal ein Bild. Das ist eigentlich, dass das ganz schön illustriert. Wer schon mal in der Sixtina in Rom war, da gibt's von Michelangelo ein Bild. Da sind irgendwie Adam und Eva sehr vital, sehr kräftig dargestellt, ja. Und hier haben sie das Paradies verlassen. Und schau mal, wie er die Typen da malt. Also vor allem auch die Eva, ne, die ist jetzt nicht mehr wirklich schön, sondern irgendwie so, die schaut ein bisschen fies, ein bisschen verdruckst, ja, ein bisschen komisch. Der Adam will irgendwie mit dem Engel oder mit Gott nichts zu tun haben. Sie sind anders geworden. Das ist irgendwie vorher, nachher, sie stehen nicht mehr automatisch in der Heilsgemeinschaft Gottes. Christus will das wiederherstellen. Sakrament bedeutet, er will das wiederherstellen. Und dafür habe ich jetzt eine ganz schöne Illustration gefunden. Vielleicht kennt es jemand. Das ist eine Skulptur von Auguste Rodin, einem französischen Bildhauer. Die Skulptur heißt Die Kathedrale. Die Skulptur heißt Die Kathedrale. Und ich glaube, also an dem kann man ganz besonders schön illustrieren, was eigentlich Sakrament der Ehe heißt. Die beiden Hände sind irgendwie zueinander gefügt und sie lassen trotzdem sich Freiraum. Und das heißt, das Verhältnis von aneinander gebunden sein und das Verhältnis, den anderen freizugeben, ist irgendwie erfüllt von einem Zwischenraum. Und ihr habt es wahrscheinlich schon bei einer Hochzeit gehört, dass der Pfarrer gesagt hat, Jesus ist der Dritte im Bunde. Oder der Heilige Geist ist der, der den Bund erfüllt, heiligt. Stellt euch vor, dass dieser Zwischenraum vom Heiligen Geist erfüllt ist oder von Jesus erfüllt ist. Dann ist die Beziehung recht. Dann sind die nicht, klingen nicht aneinander und kleben aneinander. Und dann sind sie auch nicht beliebig auseinander, sondern sie sind im rechten Verhältnis gehalten und geben Freiheit. Das ist ein schönes Bild für, wie man Sakrament der Ehe erklären kann. In sehr behutsamer Weise, in sehr zärtlicher Weise, Auguste Rodin. Christus kommt in diese Beziehung hinein und heilt sie, führt sie so zusammen und schenkt ihnen den Atemraum der Beziehung. Das ist das lebendige Eheband, das beide zusammenhält und freigibt. Ja, das ist natürlich ein Ideal. Wenn man in der täglichen Mühle ist, als Ehepartner, als, weiß ich was, Vater, Mutter, mit die Kinder, dann schaut es sehr schön aus. Und dann fragt man sich, hat das irgendwas mit meinem täglichen Kampf zu tun? Ja, mit ihm oder ihr? Oder mit meinen Rabauken da, die mich den ganzen Tag irgendwie auf Trab halten? Ja, also ich glaube, etwas, was die Mutter Teresa hat einmal gesagt, das habe ich eigentlich als Abschlusszitat, aber ich sage es jetzt schon. Die Mutter Teresa hat einmal gesagt, Ehepaare, die miteinander beten, die bleiben zusammen. Und ich glaube, wisst ihr, das ist nicht bloß, wir gehen miteinander in die Kirche und er betet und sie betet und jetzt haben wir es wieder hinter uns und gehen wieder heim, sondern finden die auch eine Möglichkeit, sich miteinander, mit ihrer Beziehung gemeinsam dem Herrn zuzuwenden und ihre Beziehung auch gemeinsam in ihm zu verankern. Das ist überhaupt nicht leicht, weil das was so Intimes ist, miteinander beten. Das miteinander beten lernen. Ja. Bin sicher, dass es viele Ehepaare gibt, denen das völlig fremd vorkäme. Also, er betet und ich bete, aber miteinander und dann vielleicht auch noch Wörter dafür finden, was mir da wichtig ist, wie ich, also das muss man erlernen, das muss man einüben. Aber ich bin sicher, meine Lieben, wo das Eheleute aufrichtig miteinander tun, die erleben, dass das, was der Rodin in diesem Bild zeigt, dass das wächst, dass sich das vertieft. Da bin ich ziemlich sicher. Das kann man auch im Grunde nachweisen, dass wo bestimmte Form der Gläubigkeit wirklich in Christus gegründet ist, dass diese Ehen sehr viel stabiler sind. Volkskirchlich haben wir im Durchschnitt nicht weniger Scheidungen bei Katholiken als bei Nichtgetauften oder so. Das ist nicht. Aber bei Menschen, die das ernst nehmen, existenziell leben, kann man es immer sagen. Wichtig ist noch, das ist die letzte Folie. Die Eheleute spenden sich gegenseitig das Sakrament. Das ist etwas, was die katholische Kirche so lehrt. Das lehrt eigentlich die Orthodoxie nicht so. Das ist, aber ich finde es ein ganz schöner Gedanke oder schöne Erkenntnis unserer Kirche, dass das Sakrament zustande kommt. Nicht, wenn der Priester sagt, ich segne euch, sondern wenn die Eheleute das Ja-Wort zueinander sprechen. Dann kommt das Sakrament zustande. Der Priester segnet es dann. Aber es könnte auch zustande kommen, man kann von der Formpflicht entbinden, da muss gar nicht einmal ein Priester dabei sein und dann kommt es trotzdem zustande. Weil die Eheleute sich gegenseitig das Sakrament spenden. Durch das Versprechen kommt es zustande, nicht der Priester. Und sie bilden dadurch das Verhältnis Christus-Kirche ab. Deswegen, weil das so ist, ist für die Kirche, für unseren Glauben, die Ehe und das Familienleben so zentral wichtig. Wir glauben, dass eine Familie, eine gläubige Familie, Kirche im Kleinen ist. Das ist der, ist schön, wenn der Rodin sagt, das ist die Kathedrale. Ja, die zwei Hände. Wenn man sich das vorstellt, die Familie im Kleinen, das ist auch der Raum, in dem ein Kind genährt wird, den Raum ausfüllt, der Zwischenraum zwischen den Eheleuten. Es aufwächst im Glauben. Ecclesiola, kleine Kirche, sagen wir zu einer Familie. Deswegen sieht die Kirche das so wichtig und hält es so hoch. Der Papst hat ein wunderbares Dokument veröffentlicht, das heißt Amoris Laetitia. Darüber ist 2 Jahre lang diskutiert worden und über manche Punkte wird auch heute noch so gestritten. Aber nicht nur das 8. Kapitel, wo es um die Frage geht, wie gehen wir mit wiederverheirateten Geschiedenen um. Das diskutiert die ganze Welt. Die anderen Kapitel sind wunderbar. Das eine, da diskutiert man rum und fragt sich, wie kann das gehen, was hat er da genau gemeint? Und da gibt's wohl auch noch Klärungsbedarf. Aber es ist eine so schöne Betrachtung über die eheliche Liebe, dass das jede, jede Lektüre wert ist.
Okay.
Wisst ihr, das ist schon auch immer, wenn wir heute dieses Thema auch in innerkirchlich so sehr diskutieren, dann sage ich, im Grunde kann man das nur verstehen, wenn man mal die Erfahrung gemacht hat oder machen darf oder auf das offen ist, dass ich glaube, dass die Begegnung mit Jesus mein Leben verändern kann. Wenn ich das nicht glaube, dann verstehe ich das ganze Thema, was die Kirche zu Sex, zu Familie, zu Ehe sagt, verstehe ich nicht. Und dann denke ich mir, naja, warum ist das so viel anders als bei allen anderen auch? Wenn ich das glauben kann, dass der Herr wirklich was mit meiner Liebesfähigkeit zu tun hat, dann fange ich an, das ernst zu nehmen und dann merke ich, das ist die Wahrheit. Okay. Das ist vielleicht noch ein schönes Bild. Eheleute schauen in der Regel am Anfang fasziniert einander an und sind fasziniert voneinander. Ja, und manches Paar, ich habe schon einige Paare getraut und dann versucht man immer zu erklären, dass Gott die Liebe ist und dann denken die Eheleute, ja, also wir haben uns ja wahnsinnig gern, wir lieben uns, deswegen ist es schon Gott. Na, ist nicht automatisch so. Sondern es, wisst ihr, wenn das so bleibt, wenn die sich nur fasziniert anschauen und dann so aneinander klammern, dann wird es irgendwann einmal ein Gruppenegoismus oder Zweier-Egoismus, weil dann wir zwei und dann hat nichts mehr da drin Platz. Aber wenn die zwei lernen, miteinander in die gleiche Richtung zu schauen, sich auf den Herrn hin orientieren und miteinander und nebeneinander gehen und den Raum lassen für den Herrn, dann ist richtig. Und das passiert, wenn wir das ernst nehmen, was die Mutter Teresa sagt, Eheleute, die miteinander beten, bleiben zusammen.